Warum hat Schalke sich gestern in Köln so mutlos verkauft? Hat Kees van Wanderen sich vielleicht vercoacht beim 0:1 beim ersten FC Köln? Über das alles und über Themen wie Vertragsverlängerungen und Personalsituationen, darüber reden wir jetzt bei Inside Schalke, der Schalke Talk.
1904 Inside Schalke, ein Podcast der WAZ.
Hallo, Glück auf zusammen an euch da draußen, die ihr auch nach diesem für Schalke deprimierenden Wochenende bei uns einschaltet. Dafür schon mal herzlichen Dank. Verpasst keine Folge, ihr könnt uns abonnieren. Ich sag's gerne mal am Anfang, sonst sage ich es immer am Schluss. Wir haben Redebedarf. Schalke hat am Wochenende 0:1 beim ersten FC Köln verloren. Und der allerletzte Waggon vom Aufstiegszug hat, glaube ich, den Bahnhof aber mal sowas von verlassen. Wir reden trotzdem darüber. Es gibt, wie immer, wenn Schalke spielt, genug zu besprechen. Wir besprechen das heute mit unserem Schalke-Experten Robin Haag.
Hallo, Glück auf.
Mit Sinan Schad von der WAZ Gelsenkirchen.
Moin und Glück auf.
Mein Name ist Matthias Heselmann, auch von der WAZ Gelsenkirchen. Und die 1904 Minuten, die starten jetzt. Ja, wenn's das war eigentlich so ein November-Spiel, ne? Trüb und hoffnungslos, wie ich gerade schon gesagt habe. Jetzt hat Schalke im Grunde genommen nach oben jeden Anschluss verloren. Die alte Frage, woran lag's?
Ja, es war ein bisschen zu mutlos, fand ich. Gerade erste Halbzeit, da fehlte mir der Wille, das Spiel zu gewinnen. Da fehlten mir die Ideen nach vorne. Hinten raus wurde es besser, da werden wir gleich drauf kommen mit den Personalwechseln. Aber gerade die erste Halbzeit war einfach nicht gut genug. Eine Chance, glaube ich, durch Kaminski nach einem Freistoß. Ansonsten auch im Mittelfeld gar keine Ideen nach vorne, viel Querpässe, viel Rückpässe, obwohl Schalke mehr Ballbesitz hatte, aber das war sehr, sehr brotlose Kunst.
Ja, du kommst doch mit diesem 2:5, mit dieser 2:5 Klatsche im Rücken. Du musst doch da so ein bisschen erstmal nüchtern Auftreten zeigen.
Ja, und vor allem das wieder Köln hat unter der Woche in Leverkusen genau. 120 gespielt, ne? Die waren kaputt. Haben ein bisschen durchgewechselt auch. In der Halbzeit kam dann ein Debütant. Also die hatten jetzt nicht so viel Power. Da denkt man, eigentlich kann man die am Anfang überrollen oder zumindest hinten raus, aber es war nicht genug gestern.
Nee. Obwohl, man hat ja gesehen, das haben wir auch schon die letzten Tage immer gesagt, es ist ja nicht so, dass die da chancenlos waren, dass Köln völlig überlegen war, sondern Schalke hat ja eigentlich bewiesen, dass die mithalten können.
Ja, das macht es ja noch ärgerlicher. Ja,
natürlich.
Also es macht diese Niederlage, wie ich finde, viel, viel ärgerlicher. Denn einmal mehr hast du ein Spiel hergegeben, das du definitiv nicht verlieren musst. Auf das Wie kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Mich hat vor allen Dingen ehrlicherweise sehr aufgeregt. Ich fand, war richtig sauer, dass Schalke so mutlos an die Sache rangegangen ist. Robin sagt es ja, du weißt, dein Gegner hat 120 Minuten in den Knochen und dann gehst du mit einer Aufstellung auf den Platz und die erste halbe Stunde ist echt total Tothose.
Da haben wir auch Kees van Wanderen nachgefragt, ne? Warum erste Halbzeit so mutlos, so wenig Impulse nach vorne. Es war natürlich anders geplant. Also was man auch sagen muss, Schalke hat ja viel Ballbesitz, ich glaube erste Halbzeit 60% und Köln hat Schalke ja kommen lassen, aber da kamen dann keine Ideen, da fehlten Ideen. Ja. Da muss man, klar, also Paul Seguin hat gefehlt, das hat man gemerkt, ist ja gelb gesperrt. Max Krüger musste den Spielaufbau dort übernehmen. Und ja, ich fand, wie gesagt, zu viele Querpässe, zu viele Rückpässe. Ihm fehlt mit 19 Jahren noch so ein bisschen der Mut auch, das Spiel an sich zu reißen. Und er hat noch nicht dieses Führergehen, dass jetzt der Schalke wirklich weiterhelfen kann im Ideen geben.
Und du hast aber auch gleichzeitig, selbst wenn Max den Ball im Zentralmittelfeld da mal hatte, gesehen, dass sich außer Kenan Karaman niemand richtig, also zum Ball bewegt hat, ne? Also auf den Außen ging echt bis zur 60. Minute gar nichts, darauf komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Und der neue Stürmer Bar war irgendwie, hatte gar keine Konnektivität zum Spiel.
Ja, ich fand auch, also wir kommen auf meine Noten öfter mal zu sprechen. Also ich habe ihm eine 5 gegeben, weil es wirklich empfiehlt die Bindung zum Spiel. Er wirkte ein bisschen wie ein Fremdkörper. Ist natürlich auch undankbar. Ich glaube, es war nicht so geplant, dass man ihn so schnell in eine Startelf reinschmeißt. Es war jetzt, musste so sein, weil Moussa Seller ja verletzt ist. Muskelfaserriss wird mehrere Wochen ausfallen. Natürlich eine sehr, sehr bittere Nachricht für Schalke. Aber ja, Bar hat man gemerkt, ihm fehlt da irgendwie noch die Bindung. Und auch technisch war es, finde ich, nicht gut. Bei der Ballannahme öfter mal versprungen. Er wusste gar nicht, wie er anlaufen soll. Er wusste nicht, wie er sich positionieren soll. Ja, das
hat er dann gut. Ist er dann oft so, du merkst halt irgendwie, was Süller dann für das Schalke-Spiel ausgemacht hat, ne? Wenn er dann mal fehlt. Weil auch Süller ist ja kein Spieler, der der 90 Minuten irgendwie Aktionen hat und so.
Ja, aber steht im 16er, wenn es nicht da, wenn
genau, er runterfällt. Genau, wenn er runterfällt. Genau, dann macht die dann rein. Oder zweimal. Ja.
Ja.
Das hat man bei Bayern nicht gesehen. Wahrscheinlich kein allzu großer Vorwurf, weil er halt erst seit einer Woche
eben das da ist. War auch für den Jungen klar.
Klar, ja, genau.
Ja, da vorher halt auch schon, auch bevor der Ball dann im 16er kommt. Tobi Mohr zum Beispiel ist mir in der ersten Halbzeit aufgefallen, weil er so unglaublich unauffällig war, fand ich jedenfalls. Von ihm hätte ich erwartet, in so einer Mannschaft, also so wie sie gestern standen, verletzungsbedingt teilweise, das wirst du gleich erklären, wenn Seguin dann fehlt, wenn ein Youngster im Mittelfeld im Grunde das Spiel aufbauen muss, dass Tobi Mohr ihm dann hilft und entsprechend diese Bälle mit verteilt, aber das war nicht viel.
Ja, es ist halt schwierig, ne? Es fehlte wirklich gestern einfach der Typ, der Verantwortung im Mittelfeld übernommen hat. Auch von der rechten Seite kam gar nichts. Yannick Bachmann hat da so einen verkappten Rechten halb im Zentrum gespielt. Ja, das war auch ist nicht seine Paradeposition. Also die ist sehr laufstark, aber er ist ja niemand, der über außen ins Dribbling geht und in die Tiefe geht. Er ist ja mehr jemand, der sich im Zentrum auffühlt und da dann weite Wege geht, aber jetzt nicht der Tempodribbler, der die Flanke reinschlägt. Das hat man natürlich auch gesehen.
Und dazu kam, dadurch ist ja das Tor entstanden, gestern fand ich eine krasse Anzahl von individuellen Fehlern, also blöden Fehlern, ne? Also du hast gerade schon im Vorgespräch gesagt, irgendwie Aydin und Kalasch haben sich hinten, wie sagst du, ein Battle geliefert, ja, wer wegen besten Fehlpässe spielt.
Also es wirkt jedenfalls so, ne? Ich weiß nicht, als hätten Aydin und Kalasch am Mittwoch 120 Minuten gegen Leverkusen gespielt und seien müde. Die haben ja jeder, glaube ich, mit Sicherheit drei Fehlpässe, also wirklich teilweise ja ohne gegnerischen Druck gespielt. Und dass Memo an seinem Geburtstag dann auch noch das Tor vorlegt, also für Köln, der passte zu der Leistung in der Halbzeit.
Ja, beide wirklich schwach. Also wir haben uns immer gefragt, warum Kalas nicht spielt. Ne? Er war ja eigentlich Abwehrchef zu Saisonbeginn. Jetzt war er raus aus der Mannschaft. Und
für mich eine der größten Überraschungen.
Jetzt hat man vielleicht mega lieber, warum er aktuell nicht spielt. Ihm fehlt die Form. Was mir aufgefallen ist, wo er kam vor, ich glaube, anderthalb Jahren, zwei Jahren, war er noch schnell. Da war er wirklich für einen Innenverteidiger relativ zügig unterwegs. Und inzwischen fehlt ihm wirklich jedes Tempo im Antritt. Also das hat mich echt gewundert, was da passiert ist mit ihm, dass er Tempodefizite so große hat. Klar, Meiner ist ein super schneller Stürmer, aber das ist schon auffällig, dass er gerade auf den ersten Metern da nicht mithalten kann mit den Köln-Spielern. Und das ist irgendwo bedenklich.
Mhm. Gehen wir nochmal von hinten nach vorne, ja, die einzelnen Mannschaftsteile durch. Da gibt's ja genug zu besprechen. Und wir fangen mit Hekerin an und ich finde, da gibt's auch schon genug Redebedarf, weil der stand ja gestern mindestens in einer Szene krass im Mittelpunkt. Ich rede von dieser Grätsche an der Mittellinie, wo er über das ganze Feld rausgesprintet kommt und den gerade noch so eben den Ball erwischt und nicht den Spieler, sonst hat er ja selber bei euch gesagt, sonst wäre er wahrscheinlich mit Rot vom Platz geflogen und mehrere Wochen gesperrt gewesen.
Ja, so ist es. Also im Endeffekt hat Justin Hegre von uns viel einstecken müssen in den letzten Monaten, auch natürlich zu Recht. Wir kritisieren nur, wenn es was zu kritisieren gibt und nicht ohne Grund. Aber er hat halt teilweise gewackelt, muss man ehrlich sagen. Aber ich finde, gestern gehört er zu den besten Schalker. Natürlich war diese Aktion grenzwertig, ne? Wenn er halt den Ball nicht trifft, hat er ein Problem. Aber er trifft ihn ja, deshalb kann man natürlich ihm keinen Vorwurf machen. Man weiß nicht, ob er da rauskommen muss. Mörken war ja auch noch da, das war das Laufduell mit Meiner. Aber er trifft den Ball, klärt ihn dann. Ist eine spektakuläre Szene, wo man auch, weiß ich nicht, die Schalke-Fans mal ein bisschen mitnimmt.
Ja, ohne Not, finde ich. Also es war, der hätte ja gar nicht ins Risiko gehen müssen. Wie du schon sagst, Mörken war ja da, Mörken hätte ihn anspielen können. Dann
er hat ja recht gehabt mit der Szene. Er hat den Ball getroffen, alles war gut im Endeffekt. Deshalb finde ich, sollte man ihm jetzt da keinen Fehler unterstellen. Was da aufgefallen ist, er hat mehrfach ja gut mitgespielt außerhalb der 16. Das war ja nicht die einzige Szene, wo er den Ball außerhalb geklärt hat. Das war ja auch gut, er hat mitgespielt, er hatte ein bisschen Ausstrahlung gehabt. Er hat die Bälle gehalten, die es zu halten gab. Im Tor war er natürlich machtlos, weil Aydin da ja das Tor auf dem Silbertablett serviert hat. Aber ich finde, ihm kann man keinen Vorwurf machen.
Glaubst du, da spielt so ein bisschen die Präsenz von Loris Karius eine Rolle? Dass er weiß, dass er jemanden guten im
Nacken hat? Wir haben ihn gestern natürlich auch danach gefragt. Er hat gestern erstmals gesprochen in der Mixzone nach der Karius-Verpflichtung. Und man hat schon gemerkt, dass ihn dieses Thema nervt. Er hat auch gesagt, die Medien würden immer Feuer legen und sowas. Also diese Unterstellung. Er sagt natürlich auch dreimal, er verfolgt die Medien aber gar nicht. Das sind ja wahrscheinlich immer die, die am meisten die Medien verfolgen, die dreimal betonen, sie verfolgen gar nichts. Ja, und da Konkurrenzkampf gehört dazu. Das macht natürlich ihn auch besser und er kann von Karius lernen. Er hat aber auch zugegeben, dass ihn überrascht hat, dass Loris Karius gekommen ist. Ne? Also er meinte, wo er gehört hat, Karius kommt, dachte er, was? Karius, Champions League-Finale gespielt. Er hat nicht unbedingt damit gerechnet, dass so ein großer Name kommt, wie wir ja alle auch nicht, muss man ja auch sagen. Also damit hätte ja aus dem Schalke-Umfeld fast niemand gerechnet. Ja, ich glaube, für ihn ist das natürlich eine undankbare Situation für Justin Hekerin, weil wenn jemand kommen würde wie so ein Typ Sven Ulreich, der 36 Jahre alt ist, wo jeder weiß, er setzt sich auf die Bank, hat man das Nummer 1 Jahr natürlich irgendwie einen coolen Trainingspartner, aber eher einen ruhigen Job, weil man weiß, man kriegt das Vertrauen. Wenn man so einen Karius-Con, wo jeder weiß, er kommt nicht, um sich auf die Bank zu setzen. Da ist natürlich auch ein Warnschuss an Hegrin gewesen. Das weiß er ganz genau, er ist ja nicht blöd.
Mhm. In der Defensive geht es weiter und die war gestern einmal mehr echt nicht gut, aber das lag vor allen Dingen eben an den beiden, die wir gerade aufgezählt haben. Es war jetzt keine grundsätzlich defensiv schwache Leistung der Schalker Mannschaft.
Das waren aber individuelle Fehler, die man so nie machen darf. Also ganz ehrlich, das reden wir jetzt hier ein bisschen kleiner, aber das sind halt Fehler, die verlieren die jedes Spiel. Also Köln hat noch verhältnismäßig wenig draus gemacht, aber in der ersten Halbzeit waren ja wirklich von Kallas und von Aydin 2-3 Rieseneinladungen für die Kölner. Wenn die Kölner da einen guten Tag haben, dann steht schon zur Halbzeit 2-3-0, weil die diese unerklärlichen Fehler einfach mal ausnutzen können. Und
was dann zeigt, wie abhängig du dann inzwischen auch schon von Tyler Mullo zum Beispiel bist, weil der hat dann gefehlt gestern. Und nach wie vor, wenn ich richtig informiert bin, weiß ich auch noch nicht, ob er nächste Saison dann da ist. Er hat noch Vertrag ein Jahr, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn er nicht jetzt verlängert, dass er im Sommer geht, ist ja relativ groß.
Aber es sieht, also selbst die Verlängerung schließt sie am Sommerwechsel nicht aus, muss man mal sagen. Ne? Also wenn er verlängern sollte, also was aber ganz aktuell gestern Abend aufgeploppt ist, der Kicker hatte ja zuerst darüber berichtet, dass Tyler Mullo vor der Verlängerung steht, seines Vertrags, inklusive Ausstiegsklausel. Wir haben gestern auch mal uns umgehört, Andi und ich, der ja heute eine Woche Urlaub hatte, Andi. Wir haben auch erfahren, dass da beide Parteien sehr, sehr weit sind, aber noch ist halt nichts unterschrieben. Deshalb ein bisschen Vorsicht ist da noch zu genießen, aber es sieht wohl so aus, dass Tyler Mullo bleibt mit Ausstiegsklausel. Der Kicker schrieb davon ungefähr 8 Millionen. Es hängt davon ab, welcher der aufnehmende Club ist, ähnlich wie bei Udraogos auch war. Also wenn da jetzt ein Premier League Club kommt, ein Champions League Club kommt, dann ist es höher, als wenn ein anderer Zweitligist zuschlagen würde. Mhm. Das ist natürlich eine gute Nachricht für Schalke und anders kann man Tyler Mullo auch nicht halten, außer mit Klausel, auch wenn es natürlich ein bisschen undankbar ist. Ja, und man sieht, Tyler Mullo mit, ich glaube, 19 Jahren gerade geworden, er ist schon sehr, sehr, sehr weit und jetzt schon einer der besten oder der talentiertsten Verteidiger der Liga und dass man ihn hält, ist wichtig.
Sagst du mal kurz, warum er gestern gefehlt hat?
Er war krank unter der Woche.
Krank, okay. Das heißt, nächste Woche könnte er dann...
Genau, ja, sieht dann raus.
Ja, okay. Haben wir sonst noch was zur Defensive zu sagen?
Nee, nicht viel mehr, weil wie gesagt, gestern war meiner Meinung nach zumindest die Defensive als solche nicht das Problem. Köln hat ja hinten raus zwar ein paar Chancen gehabt, aber das lag dann natürlich an der Umstellung. Viel schlimmer fand ich halt diese Mutlos-Vorstellung und die kreide ich so ein bisschen dem Coach an. Du wirst uns gleich erklären, warum ich da falsch liege, aber in meiner vorher laienhaften Vorstellung, bevor du mich aufgeklärt hast, habe ich mich gefragt, warum bringt von Wanderern die Spieler, die Fußball spielen können, eigentlich alle erst so spät, wenn du schon 1-0 zurückliegst und die Saison quasi eh hergeschenkt hast?
Ja, das mag auf den ersten Blick so aussehen, ob von Wanderern da sich vercoacht hätte. Ne? Also Eamon Barkok kam erst spät, Armin Younes kam erst spät.
Ilyes Amak kam erst spät.
Aber die waren halt alle angeschlagen oder kommen aus Verletzungen. Ne? Amash hat wohl die ganze Woche, so laut Vereinsangaben, wir haben es nicht gesehen unter der Woche und durften ja nur die ersten Einheiten gucken. Erst am Freitag wieder trainiert, davor die ganze Woche gar nicht. Und deshalb war er in Köln noch nicht so weit, dass er von Anfang an spielen konnte. Deshalb hat er nur eine halbe Stunde gespielt. Armin Younes, der auch immer für eine Aktion gut ist mit seinen Dribblings, auch der hat ja eine Knieverletzung. Er ist auch noch nicht so viele Minuten im Tank, deshalb kam er erst spät. Und Eamon Barkok, Neuzugang, auch er war ein bisschen erkältet, wie so viele Deutsche aktuell. Und deshalb hat er die Woche nicht voll trainiert, sodass alle keine Startelf-Option waren. So haben die Schalke auch das erklärt. Weil ich bin ziemlich sicher, sonst hätten es ja mal mindestens 2 von diesen 3 auch gespielt. Weil genau diese Impulse, die gebracht haben, haben ja gefehlt.
Ja, also wenn du Amash gesehen hast.
Ich finde auch, wir haben uns kurz, wenn wir schon, ne, dann...
Spieler des Spiels.
Wir sind uns 2/3 zu 1/3 einig. Sin und ich haben uns im Auto auf der Fahrt hier ins Studio schon mal unterhalten und für uns ist eigentlich, oder ich spreche jetzt nur für mich, Ilyes Amash, Spieler des Spiels. Ich weiß, er wird bei euch nicht benotet, wenn er weniger als 60 Minuten spielt, so war das, ne?
Weniger als. Darf ich mindestens 30 Minuten spielen und
benötigen. Ich muss mindestens 30 Minuten spielen, genau. Trotzdem fand ich die 30 Minuten, ich glaube, als er reinkam, hat er sofort schon eine gute Aktion gehabt.
Ja.
Eigentlich typisch für ihn, die man bei ihm schon öfter gesehen hat, wo er dann irgendwie bis zur Grundlinie durchgeht und dann im 1-1 seinen Gegner austanzt und dann im Strafraum ist. ist mir schon gegen Nürnberg aufgefallen. Ich würde den wirklich gerne mal von Anfang an spielen sehen. Also wahrscheinlich, wie gesagt,
wenn das würden wir alle, also wir haben letzte Woche im Talk schon angesprochen, dass das Amash drängt in die Startelf. Auch die Vorbereitung war schon gut. Gegen Nürnberg war es gut, auch gegen Magdeburg war es dann gut nach dem Reinkommen. Ja, er ist eigentlich mal dran für den Startelf-Einsatz. Und ich denke, wenn er die Woche voll trainiert, spricht sehr, sehr viel dafür, dass er die Chance bekommt. Aber Spieler des Spiels, ich hätte mich eher für Justin Hickren entschieden. Ich habe ihn gerade schon gelobt. Ja, wie gesagt, er hat viel abbekommen und ja, solide Leistung hat Schalke im Endeffekt auch ja dafür gesorgt, dass Schalke nur ein Gegentor kassiert hat.
Genau, wir haben jetzt auch gerade schon mal zwei Namen erwähnt, die gestern ihre Premiere auf Schalke gefeiert haben, nämlich Bahr und Barkok. Erzähl mal kurz was zu den beiden, was wir noch nicht wissen.
Ja, also Pape Meissa Bahr kommt ja aus Grenoble, 27 Jahre alt, Senegalese, Mittelstürmer. Er ist ein bisschen Vorgriff auf den Sommer gewesen, weil man schon damit rechnet, dass Moussa Sylla den Verein dann vielleicht verlassen könnte. Also wenn Moussa Sylla ungefähr so weiter trifft wie in der Hinrunde, deutet ja vieles darauf hin, dass ein zahlungskräftiger Club kommt und Sylla vielleicht kaufen will, was Schalke ja auch in die Karten spielen würde. Das ist ja Teil der Vereinsstrategie, dass man ne, Marktwert entwickeln will und Spieler dann verkauft. Und da könnte Bahr dann der Ersatz sein. Und jetzt hatte man gedacht, ein halbes Jahr Zeit, sich an Schalke zu gewöhnen, an die Abläufe zu gewöhnen. Ja, er spricht kein Englisch, kein Deutsch, also es ist ja dann mit der Anpassung nicht ganz so einfach. Ja, aber jetzt ist er natürlich schneller im Fokus als gedacht, wie ich gerade gesagt habe, weil Sylla verletzt ist und jetzt braucht man genau diesen Stürmer. Ist für ihn ein bisschen undankbar und ich fand ihn, wie gesagt, gestern auch nicht gut, auch Note 5 von mir bekommen, weil er einfach ein Fremdkörper war, aber ja, man wird sehen, was von ihm zu erwarten ist. Er hat in Frankreich eine gute Torquote gehabt in der zweiten Liga, ich glaube, in 18 Spielen 10 Tore geschossen, soll sehr gut in der Luft sein, sehr gut, ähnlich wie Sylla, so ein guten Torriecher erlaubt im 16er, ist jetzt keiner, der im Dribbling 5 Leute ausspielt, aber jemand, der richtig steht und den Fuß reinhält, was ja wichtig wäre. Eamon Barkok, er hatte ja zuletzt bei Mainz wenig gespielt, davor die Saison an Hertha ausgeliehen, da auch nicht die beste Zeit, aber bei Eintracht Frankfurt hat er gezeigt, in der Bundesliga auch schon, dass er wirklich ein Unterschiedsspieler sein kann. Er ist physisch gut, er ist läuferisch gut, aber hat auch eine super Technik, kann einen guten Pass mal spielen, kann auch mal ein 1 gegen 1 gewinnen. Hat er in den letzten Monaten nicht so gezeigt, aber die Schalker vertrauen ihm. Ben Manga kennt ihn aus Frankfurt damals noch. Und da hofft man auch, dass Barkok diese Seguin-Abhängigkeit reduziert. Mhm. Man hat ja schon gesehen, dass wenn Seguin nicht spielt, hat Schalke Probleme. Und Seguin ist ja schon immer mal wieder angeschlagen auch. Jetzt ist er gesperrt. Er ist ja kein Spieler, der 34 Spiele spielt, sondern vielleicht eher 26. Und das ist ja schon ein Problem. Und jetzt hat man
ähnlicher Spielertyp wie Armin Younes, oder?
Ja, genau. Vielleicht ein Stück weniger kleinteilig. Also Younes ist ja mit so einem Dribbling nochmal ein bisschen anders. Anderer Schwerpunkt. Ich glaube, Barkok ist als 88 groß, also ein bisschen anderer Statur. Aber auch ein Straßenfußballer, würde ich sagen. Und wenn man auch, wir haben es ja gerade gesagt, es ist ja schon so, dass Max Grüger dann immer in diese Rolle rücken muss, des Spielgestalters. Was, ich glaube, wie viel Zweitligaspiel hat er jetzt? 15, ne? Das ist ein bisschen viel. Es ist auch nicht schlimm, weil er muss auch dazu hören. Das ist ja nicht die Rolle, die alle von ihm erwartet hätten zu Saisonbeginn. Und da sollte man ihm nicht den Druck machen und sagen, Grüger muss jetzt das Spiel alleine schultern. Das ist noch nicht so. Das kann er noch nicht, aber das ist auch völlig in Ordnung. Und deshalb wird es auch ihm vielleicht gut tun, dass dann Barkok dazukommt, von dem Grüger dann auch lernen kann. Und das ist vielleicht für alle eine Win-Win-Situation.
Ja, ich habe zu Beginn des Talks ja schon mal gesagt, mich hat's gestern besonders deshalb geärgert. Also ich gebe zu, ich gehöre zu den hoffnungslosen Romantikern, die trotz der Schlappe in der vergangenen Woche ja noch so einen Funken Hoffnung hatten, dass wenn du rankommst und weitermachst, dass es zumindest spannend bleiben kann.
Ja, habe ich auch gedacht. Ich bin auch so. Ja.
Das ist jetzt komplett verflogen. Jetzt musst du eher wieder aufpassen. Also nicht Abstiegskampf, aber eher aufpassen, dass du hinten jetzt nicht wieder reinrutschst. Das wird aber auch gelingen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Aber die Saison ist noch so fürchterlich lang dafür, dass es dann quasi um nichts mehr geht.
Ja, wir sind auf Schalke. Wir wissen, Adi hat ja letzte Woche auch schon gesagt, ja, geht nur um die goldene Ananas. Was sollen wir jetzt die ganzen Monate machen? Aber ich bin sicher, es gibt immer Themen. Also wir sind hier, wir reden hier von Schalke 04. Da wird es immer irgendwelche Themen, die uns beschäftigen, die uns aufregen. Oder
das mit Sicherheit.
Ja, Sportvorstandsthematik ist was zumindest abseits des Platzes noch für Spannung sorgt. Und ja, ich bin sicher, wir werden auch weiterhin Emotionen diskutieren können über irgendwelche Dinge, die hier wieder passieren.
1904 Geschichten wird es noch geben, davon bin ich überzeugt. Aber die Uhr läuft ab. Trotzdem noch eine Frage, Robin. Glaubst du, dass Schalke dann wenigstens jetzt an die Spiele, die noch bleiben, anders rangehen wird? Weil ich würde mir wünschen und erhoffen, dass man jetzt wenigstens rangeht, als ginge es in jedem Spiel tatsächlich um alles, als seien das Pokalspiele, ne? Also K.O.-Spiele. Weil dieses Wegtropfen bis zum Saisonende, das ist ja schon echt bitter.
Ja, schwierige Frage. Also ich glaube, kein Spieler spielt ja extra nicht mit 100%. Ne? Jeder versucht ja immer alles zu geben. Aber ich glaube, erstmal sollte man wirklich versuchen, noch 2-3 Siege zu holen, um da nach unten wirklich alle Diskussionen, alle Spekulationen zu beenden. Jetzt ist ja Karlsruhe, dann Münster, also Karlsruhe zu Hause, die zuletzt auch nach dem CFC-Warze-Abgang nicht mehr so stark waren. Wenn man da 6 Punkte aus diesen 2 Spielen holt, dann hat man ja...
Darmstadt dazwischen noch, das Auswärtsspiel.
Ja, stimmt, dann hat man da ja Sicherheit. Auch Darmstadt ist ein Gegner, den man schlagen kann. Ja, und dann muss man ja schon schauen Richtung neue Saison, dass die Mannschaft sich vielleicht findet, einspielt, dass man auch der Trainer dann vielleicht ein bisschen umstellt und Leuten der Zukunft die Chance gibt. Ne? So Leute wie Felipe Sanchez, der dann vielleicht Martin Kaminski mal ersetzen kann, weil Kaminski war im Respekt. Also ich fand ihn gestern auch einen der besseren Schalker. Er spielt eine gute Runde eigentlich, also von den Verteidigern, er spielt stabiler als Callas, aber trotzdem ist er aufgrund seines Alters ein Auslaufmodell. Sein Vertrag läuft aus und Sanchez gehört die Zukunft. Und da muss man halt überlegen, ob man Sanchez jetzt reinschmeißt, bald, wenn nichts mehr zu verlieren gibt und nichts mehr zu gewinnen, um Sanchez dann aufzubauen, zu gucken, ob er das Zeug hat, mittelfristig auf Schalke jemand zu werden. Und dann gibt man in den letzten 7 Spiele vielleicht. Und wenn er dann da überzeugt, dann weiß man, okay, man kann für die kommende Saison mit Sanchez planen. Wenn er jetzt aber nicht überzeugt, weiß man vielleicht auch, okay, Sanchez muss vielleicht noch verliehen werden. Dann muss man nochmal umdenken in der Innenverteidigung. Das sind so Dinge. Auf anderen Positionen gibt es vielleicht auch so Überlegungen. Aber das wird dann vielleicht spannend, auf personell zumindest.
Wir werden es begleiten. Bleibt uns treu. Allerspätestens sehen wir uns wieder in der nächsten Woche nach dem Karlsruhe-Spiel. Das Karlsruhe-Spiel ist am Sonntag.
Genau.
Bis dahin, wie gesagt, abonniert unseren Kanal. Ansonsten könnt ihr uns auf dem Podcast hören über alle euch bekannten Podcast-Plattformen. Wir wünschen euch trotz allem noch eine schöne Woche. Lasst euch von dem Spiel die Woche nicht vermiesen. Und wir freuen uns auf Karlsruhe. Bis dahin, Glück auf.
Tschüss, Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.